Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Beraterkiste. Mein Name ist Markus Neuhauser.
Und ich bin Christina Freund. Zusammen wollen wir zwei euch am Weg zum professionellen Coach oder psychologischen Berater oder Beraterin unterstützen.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und würden sagen, los geht's.
Heute sind wir mit Petra Premisberger im Interview. Und zwar gibt es heute ein ganz, ganz spezielles Thema. Das sind die Selbstmordgedanken und der Suizid. Und die Petra hat in dem Fall schon sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Sie ist Gesundheitspsychologin und klinische Psychologin, hat eine Praxis in Gradwein-Straßenge in der Steiermark und ist auf die Behandlung von traumatisierten Klientinnen spezialisiert, vor allem auf Hinterbliebene nach einem Suizid.
Als ehrenamtliche Mitarbeiterin des Roten Kreuzes Steiermark leitet sie die psychosoziale Betreuung und unterstützt Betroffene in Krisensituationen. Außerdem ist sie Supervisorin für Mitarbeiterinnen des Roten Kreuz Steiermark und Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich. Liebe Petra, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns dabei bist.
Einen schönen guten Morgen und danke für die Einladung.
Ja, also heute wirklich einmal vor allem für die Beratung finde ich ein sehr spezielles und interessantes Thema, weil ich glaube, wenn man in so eine Situation kommt, wenn irgendwo Selbstmordgedanken, Suizid irgendwo eine Rolle spielt, kann man da schnell mal auch als Berater in eine Rolle kommen, wo man vielleicht in der Überforderung drin ist. Deswegen umso schöner, dass wir da wirklich jetzt mal eine Spezialistin in dieser Hinsicht da haben. Liebe Petra, kannst du uns vielleicht zum Beginn einmal erklären, was bedeutet Suizid eigentlich?
Suizid ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt und heißt übersetzt sich selbst töten. In der Literatur oder auch in den Medien wird leider immer von Selbstmord geredet. Mord ist in dem Fall hier wirklich ein falscher Begriff, weil es eine Selbsttötung ist. Mhm. Ja. Und was es bedeutet für die Hinterbliebenen, ja, das werde ich heute hoffentlich berichten können. Für die Hinterbliebenen bedeutet es natürlich so ein kleiner Weltuntergang, mal in erster Linie.
Mhm. Weil du gerade also zwischen Suizid und Mord differenziert hast, was wäre dann Mord? Also wie würdest du das dann?
Ja, Selbstmord, wie gesagt, ist ein falscher Begriff. In dem Sinne, Mord geht ins Kriminalistische. Mord bedeutet, jemand anderen zu töten. Und deswegen sollten wir bei Suizid wirklich von Selbsttötung reden. Mhm. Und man sollte auch nicht von Freitod reden. Ja, wenn jemand so in dieser suizidalen Einengung drinnen ist, dass für die betreffende Person Suizid, jetzt unter Anführungszeichen, der einzige Ausweg ist, dann ist die Person nicht frei in den Entscheidungen. Deswegen ist Freitod auch hier ein falscher Begriff. Mhm. Ja, also man sollte wirklich von Selbsttötung bzw. Suizid reden.
Mhm. Mhm. Jetzt hast du ja schon einiges an Erfahrungen in dem Bereich. Wie kann es denn überhaupt dazu kommen, dass sich jemand das Leben nimmt?
Oh, da gibt es so wahnsinnig viele Gründe. Das können psychische Erkrankungen sein. Wir wissen zum Beispiel, bei Schwerstdepressiven haben wir eine sehr, sehr hohe Suizidrate. Also ein Drittel aller Schwerstdepressiven wird sich früher oder später suizidieren. Da kann man eigentlich gar nichts machen. Man kann sie nicht 7x24 Stunden und weiß nicht, wie lang irgendwie so aufbewahren, dass sie sich selbst nichts antun. Bei Borderline haben wir ein hohes Suizidrisiko, bei Schizophrenie zum Beispiel auch. Und was wir so in der Krisenintervention feststellen, wenn wirklich also Krisen auftauchen. 2008 zum Beispiel im Zuge der Wirtschaftskrise bei Verlust des Arbeitsplatzes. Ganz ein großes Thema ist auch immer wieder Scheidungen, Trennungen. Ja, da mal so bei Männern um die 50 herum, beziehungsweise viele Suizide und Suizidversuche bei jungen Frauen, jungen Mädchen, gerade wenn sie so verlassen worden sind. Ja, wir werden jetzt sehen, heuer oder auch nächstes Jahr, wie weit die Pandemie da jetzt reinspielt bei den Suiziden. Was können noch Anlässe für Krisen sein? Finanzielle Krisen, ja. Eigentlich alles, was man sich so noch vorstellen kann. Spielschulden, wenn die Kinder abgenommen worden sind. Bei alten Menschen, alten Männern auch oft Verlust des Führerscheins. Gerade so in ländlichen Gegenden, weil für die bedeutet es dann wirklich daheim eingesperrt zu sein, nicht mehr weg zu können. In Pflegeeinrichtungen, Altersheimen haben wir hohe Suizidrate, genauso in Gefängnissen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viel aufzählen. Ich denke mal, es kommt immer darauf an, wie die Person die Situation bewertet. Also wenn die Person diese Situation als übermäßig groß, nicht bewältigbar sieht, sich selbst als ganz klein und nicht in der Lage, das Problem zu lösen, dann kann sich Suizidalität entwickeln.
Okay, das heißt, wenn ich das auch so richtig höre, also wir haben eben gesagt, oder du hast eben gesagt, also psychische Krankheiten können auf jeden Fall Grund sein, aber eben auch wirklich, ich nenne es einmal, ich sage es jetzt mal so, Krisen, die jedem in irgendeiner Form auch jederzeit passieren könnten, können auch zu diesen Gedanken bzw. zu diesen Taten auch führen.
Genau, so ist es ja. Wir haben gerade neulich gehabt, ganz tragischer Vorfall. Ich versuche es jetzt irgendwie zu verschlüsseln, damit niemand die Situation rauskennt. Sagen wir so, ein großer Bauernhof, ein Bauer fährt mit dem Traktor zurück und überfährt sein Kind und tötet sein Kind. Also da ist natürlich dann so, kann man fast sagen, sofort eine suizidale Krise da. Was bin ich für ein Vater, dass ich mein eigenes Kind getötet habe? Ja. Oder Krise kann auch sein, wenn ein geliebter Mensch verstirbt, dass man mit diesem Verlust nicht umgehen kann. Trauer, Schmerz, wissen wir, ist ja einer der schmerzhaftesten Erfahrungen überhaupt, dass diese Person dann auch nicht mehr leben will.
Jetzt bei so Schicksalsschlägen, ich nenne es jetzt einfach mal so, kommt es ja relativ schnell bei Erkrankungen, bei Depressionen und so weiter. Kann sich das ja theoretisch auch aufbauen, oder? Also gibt es da irgendwie, kann man da sagen, es gibt Warnhinweise oder Hinweise darauf, dass die Person in so eine Richtung driftet?
Ja, nur da bin ich jetzt sehr vorsichtig, wie ich das formuliere. Ich möchte jetzt unterscheiden Warnhinweise für Angehörige und Warnhinweise für Fachleute. Warum diese Unterscheidung? Wenn ich jetzt sage, es gibt Warnhinweise, oder anders formuliert, Hinterbliebene haben immer im Nachhinein das Gefühl, sie hätten es sehen müssen, sie hätten es verhindern können. Und im Nachhinein sieht man diese Warnhinweise, nur in der Situation kann man es nicht wahrnehmen. Wenn jemand, der sich suizidieren möchte, nicht möchte, dass es jemand im Bekannten-, Freundes-, Familienkreis mitbekommt, dann werden es die nicht mitbekommen. Ja, also könnte ich jetzt ganz, ganz viele Sachen erzählen. So als Fachkraft, als Berater gibt es sehr, sehr wohl Warnhinweise, auf die man gut hinschauen kann und auch hinschauen muss. Ich erwähne jetzt hier zum Beispiel die suizidale oder das präsuizidale Syndrom, wie es Ringel formuliert hat. Da gibt es mehrere Punkte. Man muss hinschauen, wie weit ist die Person in ihrer suizidalen Einengung drinnen. Also was hat die Person schon alles unternommen, um das Problem zu lösen? Wie weit ist in die schon, ich sage immer so schwarzer Trichter, wie weit ist die Person schon unten? Wie viele mögliche Lösungen gibt es noch oder sind die schon alle mehr oder weniger aufgebraucht? Kann die Person sich irgendwie noch freuen? Gibt es noch irgendwas Feines, irgendwas Schönes? Weiß nicht, ob jemand von euch gerade verliebt ist, Verliebten. Unterstellt man ja, dass sie so alles durch die rosarote Brille sehen. Und bei diesen Menschen ist genau das Gegenteil. Die sehen alles durch die dunkelschwarze Brille. Also egal, was es Schönes gibt, sie verkehren es ins Negative. Wenn du zum Beispiel sagen würdest, schau, so schön, heute scheint die Sonne, ja, willst du, dass ich Hautkrebs kriege oder so? Ja, das wäre ein Warnhinweis. Also sich an nichts mehr freuen, Beziehungen abbrechen, was auch oft vorkommt, nur das merken halt die Angehörigen, die Hinterbliebenen auch oft erst später, wenn der Suizid passiert ist, dass sie bestimmte Dinge schon regeln. Ja, Testament erstellen oder der eine Herr hat sogar seinen Grabstein schon ausgesucht gehabt und seinen Patezettel schon hergerichtet gehabt. Oder Dinge verschenken oder letzten Einsatz. Während der Betreuung sagt die hinterbliebene Gattin, um Gottes Willen, jetzt weiß ich, warum er die Lebensversicherungspolice sehen wollte. Ja. Nur jetzt ganz ehrlich, wenn mich mein Mann nach der Lebensversicherungspolice fragt, komme ich nicht auf die Idee, dass er suizidale Gedanken hat. Ja. Nur dann im Nachhinein ist mir klar, aha, deswegen hat er gefragt. Deswegen ist es mit den Warnhinweisen immer so ein Thema. Was könnte für Fachleute noch Hinweise sein? Ja, einfach so in der Anamnese hat schon mal Krisen gegeben oder was ist momentan so der belastende Faktor? Ja.
Ja. Jetzt, wenn es jetzt einmal in irgendeiner Form Warnhinweise geben sollte, die jetzt ein naher Bekannter hat oder wo man einfach das Gefühl hat, Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich da unwohl. Ich habe das Gefühl, der oder die könnte sich eventuell was antun. Was kann man denn machen als außenstehende Person in so einer Situation?
Fragen, nachfragen. Ja? Einfach hingehen und wenn man so das Gefühl hat, wenn da hinten so die Alarmglocken läuten, wenn man sich denkt, da könnte Suizidalität ein Thema sein, dann sprich es an. Ja? Trauen sich viele nicht, weil sie, da gibt es eben diesen Mythos, weil sie Angst haben, wenn ich das anspreche, dann bringe ich die Person erst auf die Idee. Nur das werde ich nicht machen. Ja, ich werde zu niemand hingehen und sagen, guten Morgen, heute schon an Suizid gedacht. Also ich arbeite auf der Psychiatrie oder es ist ein Klient, von dem ich es weiß. Sonst werde ich es nur ansprechen, wenn von der anderen Person irgendwas kommt. Ja, wenn eine Äußerung kommt oder irgendeine Handlung kommt und dann ist ja der Gedanke schon da. Und meine Erfahrung ist, jene, das Ansprechen und dann auch dabei bleiben, ist für die betroffene Person eine wahnsinnig große Entlastung. Ja. Meistens ist es so, wenn jemand sagt, irgendwie macht das keinen Sinn mehr und ich will nicht mehr, so diese Schulterklopfen und aber jetzt reißt du zusammen und red nicht so dumm und schau, so ein schöner Tag und das wird schon wieder. Ich denke mal, wenn eine Person das zu hören bekommt, wird sie sich nicht ernst genommen fühlen in ihrer Betroffenheit, wird dann vielleicht umschwenken und sagen, na, hast eh recht. Ja? Und somit ist das Thema vom Tisch. Wenn die Person aber merkt, da ist jemand, der bleibt dabei, der nimmt es ernst, dann wird es mal nach so einer Schrecksekunde, hoppala, der will ja wirklich mit mir drüber reden, wird es dann oft sprudeln. Und das ist für die Leute sehr, sehr entlastend. Hilft zwar jetzt nichts, insofern, weil es die Ausgangssituation, die Krise wahrscheinlich so nicht verändern wird, aber wie gesagt, alleine das drüber reden, alleine zu merken, es ist jemand da, der mir die Zeit schenkt, der das ernst nimmt, dieses sogenannte Containing als Fachbegriff, kann da wirklich schon sehr, sehr hilfreich sein.
Wir haben in der Ausbildung auch gelernt, dass wenn wir jetzt, also in der Lebens- und Sozialberatung dürfen wir jetzt nicht mit Menschen arbeiten, die jetzt an Depressionen leiden oder ähnlichen Krankheiten. Aber natürlich kann es auch dazu kommen, dass wir jetzt einfach eine Person da sitzen haben, die vielleicht an Selbst, also an Suizid denkt. Und da war immer so die Idee dahinter, dass diesen Suizid sozusagen durchzudenken, also mit der anderen Person das Ganze einfach mal durchzudenken, dass auch so der Abschluss und oder das Ende sozusagen, weil es geheißen hat, dass die meistens eben nicht dran denken, was danach ist, dass sie das einmal durchdenken. Bist du auch der Meinung, dass man da die Person auch sozusagen diesen Suizid mal durcherleben lassen soll, wenn es schon soweit ist?
Der Gedanke ist mir neu. Ich mache es eher so, dass ich es anspreche. Frau Huber, sind Sie mir nicht böse, aber bei mir läuten gerade die Alarmglocken im Hinterkopf. Ist Suizid bei Ihnen ein Thema? Denken Sie dran, sich das Leben zu nehmen? Wenn dann eine Ja kommt, dann frage ich nach. Ja? Haben Sie sich ja auch schon überlegt, wie Sie es machen möchten? Wenn wieder ein Ja kommt, frage ich wieder nach. Ja, haben Sie die Mittel schon vorbereitet, den Strick schon gekauft, die Tabletten schon im Auto oder sonst wie? Ja. Und wenn dann auch wieder ein Ja kommt, dann gestehe ich, dann bin ich feig. Dann rede ich mich auf meine Rolle als klinische Psychologin oder als Sanitäterin raus und dann überlege ich gemeinsam mit der Person, wie wir das jetzt machen, dass sie in eine Klinik kommt. Ja, ob sie freiwillig in die Klinik fährt oder ob wir da leider andere Mittel dann beanspruchen müssen, weil ich mich persönlich auf diese Antisuizidpakte nicht einlasse, da bin ich wirklich zu feig. Ja, weil ich nie weiß, auch wenn die Person jetzt sagt, nein, ich werde mir nichts antun, ich verspreche es ihnen, sobald sie die Praxis verlässt, weiß ich nicht, wie es mit ihr weitergeht. Und ich habe es bis jetzt immer noch geschafft, ich habe dann die Leute auch immer begleitet, dass wir dann gemeinsam in die Klinik gefahren sind und dort entscheiden dann die Ärzte, ob eine stationäre Aufnahme notwendig ist oder nicht. Und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, den Suizid durchdenken. Ich bin der Meinung, also ich kenne es auch von meinen Klienten, dass viele das eh schon gemacht haben. Ja, weil bei auch bei vielen Menschen mit suizidalen Gedanken so dieser Wunsch nach noch Auszeit da ist, dass es endlich aus und vorbei ist, weil sie momentan mit dem Zustand, wie er ist, nicht umgehen können, aus den unterschiedlichsten Gründen.
Ich gehe jetzt davon aus, weil du ihm gesagt hast, dass du selber auch so handelst, ja? Wenn jetzt da eine Klientin, ein Klient zu uns kommt und eben das in irgendeiner Form im Raum plötzlich steht, dass da suizidale Gedanken da sind in irgendeiner Form. Wahrscheinlich auch am sinnvollsten auch für einen Berater, eine Beraterin, da auch gleich schauen, einen Arzt hinzuzuziehen, wenn es irgendwie möglich ist, oder?
Wie meinst du, seinen Arzt
Ja, also
hinzuzuziehen?
dass man ihm sagt, in irgendeiner Form das versucht auch abzugeben, dass man jetzt nicht sagt, also jetzt blöd, man will jetzt da den Retter spielen und eben irgendwelche Pakte oder so schließt und sagt, das machst du jetzt nicht bis nächste Woche, sondern dass man relativ schnell schaut, dass man irgendwen hinzusieht, der mit dem Thema einfach wirklich gut vertraut ist und weiß, wie damit umzugehen ist.
Genau, also je nachdem, wie hoch man die Suizidalität einschätzt, würde ich wirklich schauen, dass die Person dann so untergebracht wird, dass sie sich selbst nichts antun kann. Ja, wir haben immer wieder Einsätze, wo zum Beispiel die Familie oder der Freundeskreis versucht, hier die betroffene Person so gut vor sich selbst zu schützen. Nur wenn die Person es dann wirklich will, dann haben die Angehörigen keine Chance. Ja, die finden da wirklich Mittel und Wege. Einmal war die Situation, 18-Jähriger hat seinen Suizid angekündigt. Die Freundin hat gesagt, du bist wahnsinnig und narrisch und nein, wir schauen schon auf dich. Haben das auch gut geschafft, einige Tage. Nur am vierten oder fünften Tag hat er den Freund, der gerade aufpassen hätte sollen, weiß ich nicht, in den Keller runtergeschickt, irgendwas zu holen. Und diese, ja, 2, 3 Minuten hat er genützt, um sich zu suizidieren. Also da würde ich Angehörige wirklich aus der Pflicht nehmen und uns Berater, Beraterinnen auch. Ja, weil ich denke, das macht ja auch was mit uns, wenn sich einer unserer Klienten suizidiert und wenn die Psychiater, die Fachärzte in der Klinik der Meinung sind, okay, die Person ist nicht suizidal, kann wieder nach Hause geschickt werden, ist es deren Entscheidung.
Das heißt aber in der Praxis dann am besten dann, weiß nicht, die Rettung rufen in so einer Situation oder wie würdest du das am besten empfehlen
Ich
für so eine
bin
Situation?
das sehr manipulativ, weil ich eben diese Zwangseinweisungen aus dem Rettungsdienst kenne und weiß, dass die zum Teil sehr traumatisierend sein können und ich auch immer wieder Klienten habe mit der PTBS. Ich lasse meinen Klienten scheinbar die Wahl. Ja, ich sage, schauen Sie, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wenn es für Sie in Ordnung ist, ja, rufe ich die Kollegen oder wenn Sie möchten, kann auch ich mit Ihnen fahren. Wir fahren in die Klinik und da wird der Arzt schauen, ob Sie Unterstützung brauchen oder nicht. Wenn ja, bekommen Sie die. Wenn nein, können Sie jederzeit wieder heimfahren. Und zweite Methode mag ich Ihnen eigentlich gar nicht so richtig erzählen, Frau Huber, weil die ist nicht so fein. Da brauche ich die Polizei, da brauche ich den Amtsarzt, da kommt die Rettung und dann können Sie selbst nicht entscheiden, ob ja oder nein. Ist manipulativ, aber Manipulation muss ja nicht immer negativ sein. Ich hab's bis jetzt, egal jetzt ob im Bekanntenkreis, in der Krisenintervention, im Rettungsdienst, immer geschafft, dass die Leute unter Anführungszeichen freiwillig mitfahren. Und das ist die wesentlich schonendere Methode.
Jetzt waren wir auch, weil du gerade vom Umfeld gesprochen hast, dass man das Umfeld da rauslässt. Das Umfeld ist ja im Grunde dann immer, oder die Hinterbliebenen sind ja dann sowieso sozusagen betroffen. Wie schaut das denn dann aus? Also wie kann man Hinterbliebene unterstützen, einen Suizid zu verarbeiten?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie kann man es unterstützen? Wenn ein geliebter Mensch akut verstirbt, sind bei Hinterbliebenen eigentlich immer Schuldgefühle da, weil sie immer irgendwie glauben, sie hätten es verhindern müssen oder können, sei es, dass sie die Rettung früher geholt hätten, dass sie ihn dazu überredet hätten, ins Spital zu gehen und sonstiges. Und beim Suizid ist es natürlich, ja, hoch 400, sage ich jetzt einmal übertrieben, weil, wie zuerst schon erwähnt, die Angehörigen im Nachhinein immer glauben, sie hätten es verhindern müssen. Ja, also da sind dann auch ganz, ganz oft massive Schuldgefühle im Hintergrund, die natürlich auch wieder zur Suizidalität führen können. Was brauchen die Hinterbliebenen? Sie brauchen jemand, der ihnen zuhört. Ja, der ihnen zuhört, der sie ernst nimmt, der auch diese Schuldgefühle ernst ernst nimmt, ohne es ihnen auszureden, weil Schuldgefühle haben ja auch einen Sinn, auch für die Verarbeitung. Was Hinterbliebenen auch oft hilft, ist, dass man so das soziale Umfeld ein bisschen brieft. Wie kann ich mit der Person jetzt umgehen? Was würde der Person gut tun? Und was meiner Meinung nach wichtig wäre, nur da sind wir in Österreich ganz, ganz schlecht aufgestellt, zumindest in der Steiermark ganz, ganz schlecht aufgestellt, dass es wirklich Fachkräfte oder Betreuungsplätze gibt, wohin sich Hinterbliebene nach einem Suizid wenden können, um hier wirklich professionelle Unterstützung zu bekommen. Also die Klienten, die ich habe nach einem Suizid, sind zum Glück in der Lage, sich finanziell das leisten zu können. Aber so öffentliche Stellen gibt es bei uns kaum, wo sich jemand hinwenden kann, der die finanziellen Ressourcen nicht hat.
Das ist auch ein total interessanter Ansatz, weil ich glaube, über das denkt man jetzt, als wenn man mit dem Thema nicht so viel zu tun hat, gar nicht so nach. Aber das ist ja, wenn man eben sich dann auch keine Hilfe leisten kann, unter Anführungszeichen, steht man halt wirklich ziemlich alleine da, ne?
Ja, und das Erschreckende ist, da gibt es einige Studien und je nachdem, welche Studie man sich anschaut, Hinterbliebene haben in den ersten ein, zwei Jahren ein erhöhtes Risiko, sich selbst zu suizidieren. Ja, verantwortlich dafür ist der Werteeffekt, ja, das Leiden des jungen Wärters. Als das Buch rausgekommen ist, hat es eine massive Zunahme von Suiziden gegeben, ist dann sogar verboten worden. Nur so kurz zum Inhalt. Von Goethe beschrieben, ein junger Mann, der am Leben verzweifelt, an der Liebe, am Job und sonstiges, der sich dann das Leben genommen hat aus der Verzweiflung heraus. Und ja, da ist ihm dann dieser Nachahmungseffekt aufgetreten. Deswegen ist das Buch dann auch verboten worden. Aber wir kennen es auch jetzt immer wieder, wenn in den Medien über Suizide berichtet wird, nimmt nachweislich statistisch gesehen in der darauffolgenden Woche die Zahl der Suizide zu. Ja, und deswegen würden Angehörige, Hinterbliebene nach einem Suizid wirklich dringend fachliche Betreuung brauchen, um hier dieses Suizidrisiko zu senken. Ja, wir kennen es aus der Therapie, aus Familienaufstellungen. Es gibt Familien, wo sich der Suizid so wie ein roter Faden durch Generationen durchzieht.
Das ist sehr, für mich mal richtig spannend, einfach wie eben diese Nachahmungseffekt irgendwie da immer eintritt. Ja? Also, ja. Ich glaube, in der Hinsicht sind ja eben auch dann die Lebens- und Sozialberater in einer sehr, sehr wichtigen Rolle auch irgendwo. Ne? Weil ich glaube, da sind wir auf jeden Fall auch in der Lage, Hinterbliebene zu unterstützen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Was wäre das Wichtigste? Zuhören. Zuhören, 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 dabei bleiben und das ernst nehmen, was sie erzählen. Ja, also. Ich weiß, ich angefangen habe mit meiner Praxis, ich habe so einen innerlichen Stress immer gehabt, weil man dachte, ich muss denen was liefern, ich muss denen was mitgeben. Inzwischen weiß ich, dass ich mich entspannt zurücklehnen kann und einfach nur da sein und zuhören. Also diese, wie man es auch in der Krisendimension immer sagen, dieses bedürfnisorientierte Arbeiten, hinhören, was braucht die Person und das zu versuchen, der Person zu geben. Ja. Was Hinterbliebene da auch ganz, ganz oft brauchen, ist eben so Psychoedukation. Da hilft dann auch wieder dieses präsuizidale Syndrom vom Ringel recht gut, eben hier erklären, wie es zu so einer Situation kommen hat können. Ja, weil ja gerade die Angehörigen wirklich da sitzen wie vom Blitz getroffen und sie es überhaupt nicht erklären können, warum hat er mir das angetan? Jetzt unter Anführungszeichen typische Situation. Eine Mutter bekommt gerade ihr drittes Kind, ja, Depression nach der Geburt des dritten Kindes. Suizidiert sich dann da bei uns auf den Gleisen und das ganze Umfeld absolut fassungslos. Wie konnte sie das tun? Sie hat ja drei Kinder. Ja. Und hier psychoedukativ zu arbeiten und zu sagen, ja, es gibt ja auch diese Form des Suizides, dass man, dieser oblative, man sagt oblativer Suizid, wo Betroffene so der Meinung sind, ich will meinen Angehörigen dieses Leid oder dieses Leben mit mir ersparen. Also, wo man eigentlich sagt, bei dieser Frau hätten ja die Kinder Grund fürs Leben sein müssen, ist leider genau das Gegenteil. Für sie sind die Kinder der Grund zum Sterben, weil sie sich als Mutter sagt, ich will das meinen Kindern nicht antun, mit so einer schwerkranken Mutter zu leben, aufwachsen zu müssen. Oder auch wenn man Hinterbliebenen diese suizidale Einengung erklärt, ja. Wie gesagt, Hinterbliebene haben immer das Gefühl, sie hätten es verhindern müssen. Wenn man ihnen dann diese suizidale Einengung gut erklären kann, dann kann man sie auch insofern entlasten, weil sie dann für sich selbst sehen, okay, ich hätte es nicht verhindern können. Und das kann sehr entlastend sein.
Gibt es einen bestimmten, oder man sagt ja oft, wenn jemand stirbt, gibt es eine Art Trauerprozess. Gibt es das in dem Fall, also hast du das erlebt, dass da so ähnliche Phasen gibt bei Hinterbliebenen?
Die gibt es ja wohl, nur dieser Trauerprozess oder der ganze Prozess unterscheidet sich jetzt bei Hinterbliebenen nach einem Suizid insofern, weil schon im Vorfeld alles ganz, ganz anders läuft. Wenn sich jemand suizidiert hat, ist ja ganz oft auch die Polizei vor Ort oder sonstige Beamtete, weil natürlich auch Fremdverschulden ausgeschlossen werden muss. Oft ist es auch so, dass die Hinterbliebene Tatverdächtige sind. Ja, das denke ich mir, ist ganz, ganz schlimm. Jetzt hat sich mein Kind suizidiert und ich als Mutter oder als Vater oder wenn sich der Partner suizidiert hat, ich als Partner, bin dann quasi so ja, im Schussfeld der Ermittlungen und mir wird es unterstellt und so weiter und so fort. Also da passiert schon ganz, ganz viel im Vorfeld oder wenn es nicht eindeutig ist, ob Fremdverschulden da war oder nicht, dann wird auch der Verstorbene nicht freigegeben. Das heißt, es ist auch die Verabschiedung nicht so möglich, wie man sich das erwartet oder wünscht. Und was auch ganz, ganz oft ist, gerade bei Suiziden, dass Hinterbliebene ja auch dann nicht nur die Anzeichen der akuten Belastungsreaktion, sondern wirklich posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln. Und die kann natürlich massiv den Trauerprozess beeinflussen. Und aus der klinischen Psychologie wissen wir, dass wenn ein PTBS da ist, zuerst die behandelt gehört, bevor wir Trauertherapie anbieten können. Und gerade bei Suiziden, wenn die Angehörigen sich die Schuld geben, kann es passieren, dass sie so gar nicht, dass sie eigentlich gar nicht so richtig in den Trauerprozess rein können, beziehungsweise im Trauerprozess dann irgendwo stecken bleiben.
Wie,
Ja, Tina?
also, na, wie merkst du das, dass die im Trauerprozess drinnen stecken? Also, weil es gibt ja, also man kann ja nicht sagen, okay, nach 3 Monaten musst du das sozusagen schon hinter dir gelassen haben. Das ist ja von Person zu Person auch individuell, wie die jeweilige Person trauert und wie lange das dauert. Also wie merkst du, dass es jetzt sozusagen stagniert oder dass die Person da wirklich drinnen steckt und nicht mehr rauskommt?
Stimmt absolut. Trauerprozess ist was irrsinnig Individuelles und da unterstütze ich die Klienten auch immer, dass sie sich das Recht herausnehmen, so zu trauern, wie es für sie passt. Woran man merkt, dass im Trauerprozess stecken ist, wenn man sie, weiß ich nicht, alle 3 oder alle 4 Wochen dann sieht, wenn man merkt, es geht überhaupt nichts weiter. Ja, es geht nichts weiter. Sie finden überhaupt nicht mehr oder nicht mehr zurück ins normale Leben. Als ein Beispiel von einem 70-jährigen Akademiker hat sich der Sohn suizidiert und für den war 6 Monate wirklich nur das ganz, ganz große Thema, warum hat er das nicht gemacht? Und er hat wirklich an den Haaren Gründe herbeigezogen, um für sich eine Erklärung zu finden. Und Trauertherapie soll man ja erst nach 6 Monaten beginnen, vorher ist es Trauerbegleitung. Ich habe mich dann schon gut darauf vorbereitet, was ich jetzt mit ihm machen werde in der nächsten Einheit. Und das ist für mich ganz, ganz spannend. Dann in der nächsten Einheit, das dürfte so die 7. gewesen sein, nach 6 Monaten, kommt und erklärt mir, dass das Warum jetzt für ihn kein Thema mehr ist. Hat mich total gefreut. Also da habe ich gemerkt, der ist jetzt einen Schritt weiter und da hat die Trauerbegleitung gut funktioniert. Woran merkt man, dass jemand drinnen stecken bleibt? Ja, wie gesagt, wenn es der Person nicht mehr möglich ist, wieder langsam ins normale Leben zurückzukommen. Ja. Dass die Person nicht in der Lage ist, arbeiten zu gehen oder auch nach 6, 7 Monaten in der Arbeit immer wieder zusammenbricht, mit Weinkrämpfen dann nach Hause geschickt werden muss und. Ja.
In der Ausbildung und generell, wenn man mit der Beratung zu tun hat, ist natürlich das Thema Abgrenzung immer eine große Sache. Ich würde sagen, selbst wenn jetzt da Themen sind wie also Trennungen aus von Beziehungen oder sonst irgendwas, ist es schon ein bisschen eine Aufgabe, dass man sagt, okay, ich gehe da jetzt nicht mit rein und bleib da draußen und nehme das vor allem nicht dann in mein Alltagsleben dann wieder mit. Jetzt arbeitest du mit, ich sage mal, einer Form, die was natürlich ja von den Themen ja schon ziemlich hart sind und ziemlich mitnehmen können. Wie schaffst es du persönlich, dich davon auch wirklich abzugrenzen, dass du da, oder ich sage vor allem zu Beginn, wahrscheinlich mit der Zeit wird es einfacher werden, aber wo du angefangen hast mit dem Ganzen, wie hast du es geschafft, mit dem Ganzen auch selbst umzugehen, wenn du solche Schicksalsschläge mitbekommst?
Das war ja am Anfang, bevor ich mich gemeldet habe für die Ausbildung Krisenintervention, meine größte Befürchtung, dass ich dann da sitze und vielleicht mehr weine als die Betroffenen. Aber ich sage einmal so, doch wirklich eine gute Ausbildung, wenn man dann weiß, was in der Situation zu tun ist. Man geht rein, ich kenne es auch aus dem Rettungsdienst, man geht rein, man schaltet quasi dann auf Einsatz und man funktioniert. Ja? Oder ich habe einmal Ausbildner bei Brainspotting hat uns da ganz eine feine Methode mitgegeben. Er hat gesagt, wenn ihr merkt, dass es euch zu viel wird, wenn ihr merkt, dass die Emotionen eben auch hochgehen aufgrund der Spiegelneurone, dann stellt euch vor, da kommt uns jetzt Corona zugute, dann stellt euch vor, es kommt eine große Glaswand runter. Ja, und diese Glaswand verhindert eben, dass die Spiegelneurone durchgehen, aber ihr seht und hört alles. Ja, und wenn ich in so Situationen gekommen bin, wo ich gemerkt habe, okay, das wird jetzt eng, das wird jetzt belastend, habe ich quasi diese imaginäre Glaswand runterfahren lassen. Und was mir in der Beratung immer sehr gut hilft, dass ich mir immer bewusst sage, ist nicht mein Thema. Ja, das gehört dorthin, ist das Thema meines Gegenübers, aber es ist nicht mein Thema. Und das funktioniert sehr gut. Ja, was natürlich irrsinnig wichtig ist und dass sie uns Psychologen und Lebens- und Sozialberater leider in der gleichen Sackgasse, dass wir quasi Einzelkämpfer sind und uns der Austausch sehr, sehr oft fehlt. Also da würde ich wirklich dafür plädieren, ich habe so eine kleine Gruppe, dass man sich wirklich immer wieder in regelmäßigen Abständen mit Kolleginnen und Kollegen zusammensetzt und wirklich Intervision betreibt. Das kann irrsinnig entlastend sein.
Was würdest du denn, also das ist sozusagen schon der erste Tipp im Endeffekt, aber was würdest du denn Beratern und Beraterinnen raten, die gerne in die Richtung arbeiten wollen und mit Hinterbliebenen von Suiziden arbeiten möchten?
Der erste wichtigste Punkt wäre mal selber hinzuschauen, warum interessiert mich das Thema? Bin ich selbst Betroffene? Ja. Ich denke, das gehört wirklich gut aufgearbeitet. Ich kenne es aus der Krisenintervention. Wir haben immer wieder Kandidatinnen, die bei uns mitarbeiten möchten, weil sie der Meinung sind, ich habe das selbst erlebt und da kann ich gut unterstützen. Und die Erfahrung hat uns dann gezeigt, dass die dann immer wieder in Situationen kommen, wo sie in der Situation wegkippen. Ja? Schon in der Ausbildung bei Rollenspielen, weil die dann zum Teil doch sehr realistisch sind. Und da würde ich wirklich jedem Berater schon im Vorfeld wirklich raten, da gut hinzuschauen, ist es bei mir eigenes Thema oder nicht. Weil es unter Umständen dann wirklich sein kann, dass in der Situation, im Beratungsgespräch meine eigene Geschichte hochploppt und ich dann quasi handlungsunfähig bin. Was ich noch anraten würde, mich wirklich gut mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil gerade so die Betreuung von Hinterbliebenen ein sehr, sehr sensibles Thema ist und ja, die oft dann auf so bestimmte Worte sehr aufspringen, also wo man wirklich achten muss, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Kleines Beispiel. Eine Klientin war vorher bei jemand anderer in Therapie, weil sich ihr Mann suizidiert hat. Und als ich der Therapeutin den Grund eben für dieses Therapiegespräch erzählt, sagt die Therapeutin drauf, Mei, ich fühle so mit Ihnen, weil bei mir ist auch gerade vor kurzem mein Großvater gestorben. Also da braucht man wirklich ein Fingerspitzengefühl und eine gute Ausbildung. Und gute Ausbildung auch insofern, wie wir zuerst schon geredet haben, um wirklich hier gut Psychoedukation betreiben zu können. Ja, eben diese suizidale Entwicklung gut beschreiben zu können. Auch wissen, wie man mit Schuldgefühlen umgeht. Ja, welche Schuldgefühle können jetzt zur Suizidalität führen? Welche Schuldgefühle sind unter Anführungszeichen notwendig für den Trauerprozess, für den Bearbeitungsprozess? Wie gehe ich mit dieser ganz, ganz großen Frage nach dem Warum um? Ja, finde ich Antworten oder für mich ist dieses Warum vom Klienten gestellt immer so eine rhetorische Frage, weil ich es natürlich nicht beantworten kann. Ja. Ja, Ich würde Beraterinnen wirklich empfehlen, sich hier in das Thema gut einzulesen, vielleicht auch mit Freunden, Bekannten, die selber betroffen sind, reden, was hätte euch in der Situation gut geholfen, bevor man sich dann quasi so den ersten Klienten mit diesem Thema annimmt.
Wie war es da für dich persönlich? Also, was hat dich generell auch zu diesem Thema Suizid gebracht?
Die Krisenintervention. Ich habe mir mit 40 überlegt, wie könnte ich meine Wochenenden sinnvoller verbringen, weil so Disco gehen und so ist ab einem gewissen Alter nicht mehr das Wahre. Und Krisenintervention hat mich immer interessiert und ich habe mich dann beim Roten Kreuz gemeldet und die Ausbildung gemacht. Und nachdem wir in Österreich eine sehr hohe Suizidrate haben und gerade in der Steiermark leider, ja, jährlich die Statistik anführen, worauf wir jetzt nicht stolz sein müssen, ist es in der Krisenintervention im Rettungsdienst leider immer wieder brandheißes Thema.
Wenn du im Rettungsdienst arbeitest, wie sieht es denn dann aus, wenn jetzt, also gibt es da auch Unterstützung für die, die bei der Rettung arbeiten und dann.
Ja, wir haben im Roten Kreuz ein sogenanntes SVE-Peer-System. SVE heißt Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen. Das sind eigens ausgebildete Sanitäter und inzwischen auch Kriseninterventionsmitarbeiterinnen, die Kollegen nach belastenden Einsätzen zu einem Gespräch bitten oder die Kollegen sagen von sich aus: Boah, der Einsatz, der ist mir jetzt ein bisschen nahe gegangen, magst du mit mir drüber reden? Also da haben wir wirklich ein gutes System, um auf die Kolleginnen und Kollegen gut hinschauen zu können. Und die Peers werden auch unterstützt von unseren psychosozialen Fachkräften. Das heißt, wenn der Peer der Meinung ist, da braucht es jetzt mehr, weil PTBS auch noch da ist oder weil der Einsatz wirklich so belastend ist oder durch den Einsatz eigene Sachen aus der Vergangenheit über diese Affektbrücke hochkommen, dann gibt es eben die Supervisoren und das sind für uns klinische Psychologen, Psychotherapeuten.
Was hast du für dich bis jetzt im Zuge der Beratungsarbeit mit diesem Thema dazulernen können? Was waren Dinge, mit denen du vielleicht irgendwie nicht gerechnet hast oder die überraschend für dich waren in irgendeiner Form?
Gute Frage, was soll ich da klären? Sehr, sehr feinfühlig auf die Personen einzugehen, mit viel Fingerspitzengefühl zu arbeiten, ihnen nichts in den Mund zu legen, keine Behauptungen aufzustellen, sondern wirklich gut hinzuhören. Und mein Kollege aus Salzburg, der Ingo Vogel, hat da mal so was Feines formuliert. Er hat gesagt, sich von den Fragen leiten lassen. Ja, sich von den Fragen leiten lassen, damit hat er gemeint. Gerade wenn es um das Thema Suizid geht, werde ich da jetzt dem Klienten nicht alles, was ich drüber weiß, überstülpen, weil ich damit den Klienten wahrscheinlich überfordern werde, sondern wirklich warten, welche Fragen stellt er mir. Gehe davon aus, wenn er mir die Frage stellt, dann fühlt er sich selbst momentan in der Lage, gut mit diesem Thema umzugehen, mit der Antwort umzugehen.
Ich finde das ein, generell ein, eigentlich einen spannenden Ansatz, dass man zuerst mal feinfühlig nachfühlt, sozusagen, wie weit der Klient oder die Klientin gerade ist. In dem Fall. Ja. In Bezug jetzt auf dich und in Bezug auf das Thema, was würdest du dir denn für die Zukunft wünschen?
Das, was ich jetzt erst schon angesprochen habe, Beratungszentren, wo sich Hinterbliebene hinwenden können, um hier wirklich gut aufgefangen zu werden. Weil, wie gesagt, beim normalen Todesfall ist es schon ganz, ganz schlimm für Angehörige, für Hinterbliebene. Und beim Suizid natürlich noch einmal viel, viel schlimmer, weil eben, ich sage mal, 99% der Angehörigen glauben, sie hätten es verhindern können. Und da eben die Schuldgefühle ganz, ganz groß im Vordergrund sind. Und wenn es hier Beratungsstellen geben würde, die eben dieses präsuizidale Syndrom gut erklären können, die eben die Schuldgefühle ein bisschen mindern können, dann wird es für die Angehörigen, für die Hinterbliebenen eine Spur leichter in den Trauerprozess zu gehen und das Ganze vielleicht eine Spur besser und schneller zu verarbeiten. Und vielleicht könnte man dann auch diesen roten Faden, der sich dann oft durch Familien zieht, auch unterbrechen, wie im Sinne von Nachahmungseffekt. Wenn es jemand in der Familie vorgemacht hat, ja, wie man ein Problem jetzt unter Anführungszeichen bitte lösen könnte, dann bin ich natürlich auch schneller bei dieser Idee Und hier könnten Beratungsstellen wirklich viel abfangen, denke ich mir.
Ja, ich glaube, dass wir in der Hinsicht schon auf einem, insofern auf einem guten Weg sind, dass es zumindest jetzt immer öfter und immer mehr Beraterinnen und Berater gibt. Also weil die Ausbildungen, was man so mitbekommt, kommt, die boomen ja. Es machen immer mehr Leute in die psychologische Richtung Ausbildungen. Das wäre natürlich jetzt dann der nächste große Schritt, dass man wirklich sagt, dass man das für die Öffentlichkeit auch dementsprechend zugänglich macht, ohne dass man ein Vermögen dafür ausgeben muss oder gar nicht weiß, wo man sich überhaupt hinwenden kann. Ne?
Ja, das ist das, wo mir wirklich immer das Herz blutet. Krisenintervention ist ja Intervention noch im peritraumatischen Zeitraum. Das heißt, wir sind relativ rasch vor Ort, so eine halbe Stunde bis eine Stunde nach Eintreten des Todes. Aber wir bleiben halt nur 2, 3 Stunden und es ist eine einmalige Betreuung. Mehr kann ich von den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen nicht verlangen. Und dann haben wir oft wirklich so das Thema, wenn wir merken, okay, die brauchen mehr, wo schickt man die Leute hin? Wie du richtig sagst, es gibt inzwischen genug Lebenssozialberater, genug Psychologen, Psychotherapeuten, aber man muss sich das leisten können. Ja.
Ja, liebe Petra, es war mega, mega spannend. Ich finde es total ja, schön, dass wir dieses Thema auch einmal in unserem Podcast aufgreifen können, weil ich glaube, das betrifft sehr, sehr viele Menschen, auch sicher viele Berater und Beraterinnen, die dann in diesen Situationen sich vielleicht auch ab und zu ein bisschen vielleicht alleingelassen fühlen, nicht ganz wissen, wie sie umgehen, sondern ich glaube, dass sowas wirklich sehr, sehr helfen kann, wenn man da so einen Profi wie dich einmal drüber reden hört. Also vielen, vielen Dank für deine offenen Worte und für ja, alles, was du uns da jetzt da weitergegeben hast. Tina, gibt es für dich noch irgendwas, was offen ist, was du noch sagen, fragen möchtest?
Ja, ich fand es total spannend und auch gleich zu Beginn, dass der Unterschied zwischen Suizid und Selbstmord eigentlich ein ganz anderer ist. Also fand ich total spannend, was ich heute schon gelernt habe. Danke dafür, Petra.
Sehr gerne.
Und gibt es von deiner Seite her noch irgendwas, was wir nicht gefragt haben, was noch wichtig ist für dich?
Also in der Ausbildung Krisenintervention ist Suizid ein Thema, das den ganzen Tag in Anspruch nimmt. Und das jetzt hier in der kurzen Zeit so zusammenzupressen. Wenn Fragen sind, ich bin per Mail jederzeit erreichbar, falls Fragen auftauchen sollten. Ja. Nur was
Super.
ich befürchte, ist, dass jetzt wir, wie gesagt, 2008 im Zuge der Wirtschaftskrise haben wir es gesehen und wir werden es auch jetzt sehen, dass die Zahl der Suizide durch die Pandemie, durch die ganzen psychischen Erkrankungen, Verlust des Arbeitsplatzes und so weiter und so fort. Leider ist ein Thema, ist, das wieder im Zunehmen ist. Also ich denke, gerade als Berater, Beraterin muss man sich mehr oder weniger darauf einstellen, dass einem dieses Thema in der Beratung früher oder später unterkommen wird.
Du hast dazu auch, gibst du immer wieder mal Workshops, oder?
Ja, jetzt pandemiebedingt ein Webinar, momentan ein dreiteiliges, ist zu finden auf meiner Homepage. Zum Thema Tod und Trauer in der Psychotherapeut oder psychologischen Beratung.
Das werden
Okay,
wir natürlich auf
super.
jeden Fall alles verlinken, dass alle, die das jetzt
Ah,
hören,
das ist
das bei
fein.
uns natürlich finden und dass da jeder, der Interesse hat, natürlich sofort Zugriff auch hat. Ist ganz klar.
Ja, danke schön.
Genau. Ja, vielen herzlichen Dank, Petra, für deine Zeit und für alles, was du uns jetzt erzählt hast. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.
Dankeschön.
Und ja.
Ja, wünsche ich auch allen Berater, Beraterinnen und ja, fein, dass ihr euch diese herausfordernde Tätigkeit antut, unter Anführungszeichen, und viel Kraft auch euch. Dankeschön.
Danke. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, die jetzt da mitgehört haben, vielen, vielen Dank wieder fürs Dabeibleiben, fürs Einschalten. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt, ihr könnt es uns schreiben, ihr könnt es der Petra direkt schreiben. Es gibt genügend Möglichkeiten, wenn ihr irgendwo einmal Unterstützung braucht. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir da auch ein gutes Verbindungsglied herstellen. Wir wünschen euch natürlich eine wunderschöne Woche. Freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.
Genau. Und wünschen euch viel Spaß bei den nächsten Folgen. Bis bald.
Ciao, ciao.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann besucht uns doch auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter
Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen.